Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer Folge bei Radio Respawn. Wer jetzt vielleicht sich gedacht hat, hey, die anderen Folgen heißen noch Chris und Co., das ist richtig, deswegen werde ich die Folge nicht mit dem Thema starten, was eigentlich auch in der Überschrift steht. Da komme ich nämlich gleich zu, deswegen erst ein bisschen in eigener Sache. Und zwar habe ich bisher sehr, 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 sehr wenige Folgen gemacht von diesem Podcast. Und das hat Gründe. Der heißt ja oder hieß Chris und Co. mit dem Konzept, hey, ich lade mir einfach mal Leute aus der Branche ein und werde dann mit denen über Themen quatschen, die in deren Bereichen so liegen. Ich habe aber gemerkt, dass das zeitlich extrem schwierig alles ist, weil ich jetzt auch nicht so ultra gut connected bin mit Journalisten oder irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Instituten oder Studios teilweise. Das ist ja gar nicht so einfach, dort immer Leute auch vors Mikro zu bekommen, beziehungsweise das auch irgendwie zeitlich gut unter einen Hut zu kriegen. Also das kann man sicherlich alles schaffen, nur halt nicht mit dem, was ich nebenbei mache, weil ich ja eben auch locker 4 bis 5 Mal die Woche auf Twitch streame, weil ich YouTube bediene, weil ich auch noch einen ganz normalen Hauptjob habe und eben noch Games journalistisch bei 2 Webseiten aktiv bin. Deswegen, also das ist schon relativ viel und deswegen habe ich das auch alles mit dem Podcast nicht so unter einen Hut bekommen, beziehungsweise mit dem Podcast-Konzept. Und deswegen habe ich das geändert, nämlich, dass ich daraus einen Solo-Podcast mache und wenn ich es schaffe, dass ich dann immer noch Leute vors Mikro bekomme. Aber deswegen passte dann der Name auch nicht mehr, Chris und Co., weil dieses Konzept war eben der Name auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, benenne ich das um. Und Radio Respawn war irgendwie ein Name, den fand ich ganz sympathisch. So gerade on-stream funktioniere ich nicht gut mit Spielen und auf Chat achten und feiere dort oft mein Ableben. Und deswegen Respawn fand ich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Radio Respawn ist, glaube ich, auch ein ganz guter eingängiger Name. Ja, und deswegen das neue Konzept. Und dadurch kann ich definitiv sehr viel häufiger podcasten und so ein bisschen Eindrücke aus Spielen teilen, die ich gespielt habe. Oder ja, wenn es jetzt auch um aktuelle Themen aus der Spielebranche geht, über Neuankündigungen, über, weiß ich nicht, Publisher so und so hat wieder 6000 Leute gekündigt oder irgendwelche interessanten Dinge, kann ich hier auch thematisieren. Und das, ja, gut, das erste Thema in einem 8. Podcast, aber das erste unter einem neuen Namen, dreht sich um Claire Obscure, Expedition 33. Und zwar eigentlich mit dem Hintergrund, dass ich die Möglichkeit hatte, bei einem Interview mit dabei zu sein. Und zwar, das kam jetzt eher aus Creator-Kontakten, also weniger aus der journalistischen Bubble, weil ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich auch noch für Games-Magazine schreibe. Das kam eher daher und da hatte ich mir gedacht, hey, wäre eigentlich ganz cool, das mal so als Aufhänger zu nehmen, um dort so die Erfahrungen zu teilen. Aber ich möchte das mit einer Sache verbinden, weil es ja gerade so unglaublich viel Diskussion im Netz gibt rund um die AI-Debatte, also auch in Bezug auf Claire Obscure. Also ich glaube, mehr losgetreten hat das erst Larian, also die Macher von Baldur's Gate 3. Und dann kam das ja mit Claire Obscure auf, weil dort, ich glaube, einige wenige KI-Assets gefunden wurden, zum Beispiel irgendwelche Plakate an der Litfaßsäule in dem Spiel. Und dass daraufhin auch der Indie Game Award entzogen wurde. Also nicht der Best Indie Game von den Game Awards, sondern es gibt ja noch eine eigene Show oder so ein eigenes Preisverleihungskonzept, was sich Indie Game Awards nennt. Und der wurde entzogen. Der ging jetzt nämlich an Blueprints, weil eine Vorgabe war, man darf keine generative AI benutzen. Und weil das jetzt gerade sehr, sehr viel durchs Netz geistert, möchte ich gerne das Interview auch als Aufhänger nehmen, weil ich habe eine Frage in diesem Interview stellen können, die damit auch zu tun hat. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen zum Setup des Calls. Also mit dabei war der Art Director Nicolas, es sind Franzosen, ich hoffe, dass ich die Namen einigermaßen ausspreche. Nicolas Maxon Francon, also keine Gewähr, dass das richtig ist. Und der CEO und Creative Director Jérôme Brochet. So, das waren die beiden. Also schon sehr, 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 sehr hohe Leute, die dabei waren, also der Jurm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist auch der Studiogründer, also ist jetzt nicht nur CEO, das ist der Studiogründer des Ganzen. Der hat, ja, Clay Obscur mehr oder weniger ins Leben gerufen. Und der war auch bei den Game Awards, glaube ich, sehr häufig zu sehen, auf der Bühne. Der war jetzt nicht immer oben, aber der war, glaube ich, ein bisschen häufiger zu sehen, weil die haben ja ganz gut abgeräumt da. Setup des Calls war auch, dass ich jetzt da nicht alleine mit denen in einem Interview war. Das war so, mehrere Creator aus aller Welt konnten daran teilnehmen und eben Fragen stellen und das für eine Stunde. Deswegen kann man sich jetzt vielleicht denken, dass ich da jetzt eben auch nur eine Frage stellen konnte, aber eben andere auch. Ja, und es war jetzt nicht ein super kritischer Call, in dem jetzt viele kritische Fragen gestellt wurden. Es war viel halt, hey, danke, ihr habt mir voll viel gegeben und so ein bisschen Fangirl, Fanboy-Vibe bei der ganzen Geschichte, weil das, was ja auch okay ist, weil die Leute das Spiel extrem lieben, wie ich auch. Und deswegen, ja, haben die viele Dankesreden dort an die Devs gehalten. Bis hin zu, da war auch eine, die hatte irgendwie 500 plus Stunden in dem Spiel verbracht. Oder ein Typ, der sich bedankt hat, weil das Spiel ihm irgendwie neue Lebensenergie eingehaucht hat, weil er wohl irgendwie mit Depressionen zu kämpfen hatte. Also sehr, sehr dankbare Leute über dieses Spiel. So, jetzt bin ich aber auch was so ein bisschen Games-Journalismus betrifft, so ein bisschen nörgeliger und dachte mir, ach komm, dann nutze das mal für eine kritische Frage. Weil die Fragen der meisten, die gingen jetzt eher darum, wie so die Story entstanden ist, woher die Inspiration für gewisse Figuren kommen. Und da kam halt raus, dass sehr viele Trigger aus der Vergangenheit so auch eine Rolle spielen. Also viele Erlebnisse, die Devs so in ihrem Leben gemacht haben, wollten sie in diesem Spiel unterbringen. Und das hörte sich so ein bisschen danach an, als hätten sie gesagt, hey, wir wollen jetzt einmal unser Spiel machen und einmal unsere Erfahrungen ins Spiel mit einbauen. Und haben dort eben sehr viel aufgenommen, also bis hin zu, warum Charakter so und so eben so aussieht, wie er aussieht, ne, dass teilweise irgendwelche Masken, die irgendwas im Leben der Devs mal eine Rolle gespielt haben, dass das dort mit eingebaut wurde. Oder zum Beispiel Eskil, der Transportcharakter, also der große, pummelige, freundliche Kerl, der die Truppe begleitet, der ist eben Transportmittel und es war auch geplant, dass es ein Transportmittel gibt, aber man wollte nicht wie in Final Fantasy so ein Objekt machen, also jetzt ein Auto oder sowas, sondern man wollte eine Figur haben, also eine lebendige Figur, die, ja, mit der man jetzt auch so anderweitig interagieren kann und mit der man ja auch über die Welt fliegen und schwimmen und rennen kann. Insofern sehr viele Verbundenheiten zu vergangenen Dingen. Generell gab es auch viele Final Fantasy Bezüge. Also man hat schon gemerkt, das ist voll die Inspiration. Ich meine, ne, es dauert nicht lange, bis man das Spiel, also bis man im Spiel auch selber merkt, hey, ich glaube, die finden Final Fantasy ganz cool und wollten so ihr eigenes Final Fantasy machen, beziehungsweise die Dinge, die Final Fantasy auch ein Stück weit vielleicht verloren hat, hier wieder einzubauen. Und es gab aber auch ein paar Fragen, also es waren sehr viele nerdige Fragen, ne, warum dies und das und jenes im Spiel zu finden ist, aber jetzt nicht so Standardsachen, also teilweise schon so ein paar kleine Gimmicks im Spiel. Ich fand eine Frage super interessant, weil da war auch jemand, er hat gefragt, hey, das Voice-Acting, ich würde mich da super gerne irgendwie bei euch bewerben. Wie hat das denn bei Clay Obscur funktioniert? Und da meinte der Studiochef, hey, das ging über Reddit. Also der hat da einfach gepostet, hey, ich suche da irgendwie Leute, die Bock haben, unsere Hauptfiguren zu vertonen. Das hat auch eine Zeit gedauert, bis man jemanden gefunden hat, weil die Posts, die findet man heute noch. Ich habe nämlich sogar parallel geguckt während des Calls. Und du findest diesen Post sogar noch vom Studiochef. Der hat auch relativ wenig Aufrufe trotzdem noch. Also wurde zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so viel gefunden. Und dort schildert er auch schon sehr genau, finde ich, was so die Vision des Spiels ist. Ich meine, das kam auch 2 Jahre, nachdem er schon zu dem Zeitpunkt ja auch schon mit anderen an dem Spiel entwickelt hat. Und da findet man auch so, hey, wir wollen so ein also so, ne, so ein RPG machen mit coolen Visuals und sehr cineastisch und mit coolen Charakteren, sehr künstlerisch. Also da findet sich schon einiges an Informationen, fand ich auch super interessant. Und natürlich kannte dort niemand das Studio zu dem Zeitpunkt. Sandfall war da sehr frisch gegründet und ja, war noch sehr jung. Und deswegen ist es dann, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger Leute zu finden, als wenn du jetzt einen großen Namen hast. Das Interessante war, das war auch über eine, das war auch über ein Reddit, was, ich glaube, irgendwas mit Free Recordings oder sowas hieß. Das heißt, da hat man, glaube ich, jemanden für lau gesucht, was ich aber gleich nochmal thematisieren werde, was nicht ganz unwichtig ist. Es ging auch um die Anzahl der Mitarbeiter. Also die sind jetzt, glaube ich, etwas so über 30, so Mitte 30 an der Zahl. Und diese Zahl soll auch mehr oder weniger stabil bleiben. Also sie werden noch ein bisschen wachsen, aber nicht viel, weil man fand die Studiogröße jetzt eigentlich sehr gesund und möchte da jetzt nicht allzu viel aufbauen oder zu groß werden. Was ich auch sehr sympathisch finde, weil natürlich nach so einem Erfolg die Vermutung liegt, dass man sich jetzt aufstockt und dann jetzt wirklich AAA-Games macht und dass man sich so ein bisschen in der Studioführung verrennt und nicht mehr so das gut macht, was man bisher gut gemacht hat. Also generell ist auch als Hobbyprojekt entstanden wohl. Also, ne, also der Studiochef, der hat gesagt, hey, ich bastel neben meiner normalen Arbeit. Also der war auch schon Entwickler, aber nebenher wollte er auch sein eigenes Ding machen. Und das fand halt ohne Geld oder sonst was statt. Und warum das wichtig ist, weil es auch im Zuge der Game Awards super viele Debatten gab, ob ClearUpScale wirklich ein Indie-Game ist, weil es hat ja auch einen Publisher und der Jérôme Brochet, der hat auch eine relativ reiche Familie. Also der Vater hat auch 4 Firmen, so Investorenfirmen. Also da mangelt es jetzt nicht an Geld. Und man kann auch davon ausgehen, dass er wohl jetzt nicht in den schlechtesten Verhältnissen aufgewachsen ist. Aber trotzdem ist dieses Spiel ohne Finanzspritzen des Vaters scheinbar entstanden. Also das war wirklich ein Hobbyprojekt. Lange Zeit, bis sich dann ein paar Leute so angeschlossen haben und irgendwann gesagt hat, hey, das, was wir haben, ist so cool. Lass uns da mal ein Studio gründen. Und ja, so kam eben Sandfall Interactive zustande, weil man eben sehr überzeugt von seinem Hobbyprojekt war. Und das findet man auch mehr oder weniger auch so ein bisschen in einem Reddit-Post, wo es um die Akquirierung von Sprechern geht. Ich hatte jetzt auch noch mal gefunden, der Reddit heißt Record This For Free. Vielleicht findet ihr das nochmal. Finde ich nämlich ganz interessant. Weil da steht auch, dass ursprünglich eigentlich nur der Release für PS4 und Xbox One geplant war. Jetzt wurden es ja die Nachfolgekonsolen. Das liegt, glaube ich, daran, weil man da noch gar nicht wusste, dass oder wann die neuen Konsolen rauskamen. Ich glaube, der Post war 2019. Und ganz, 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 ganz am Ende von 2019 wurde ja erst die Series angekündigt. Also da hat man noch davor geplant. Und es scheint aber so, als wäre die Art des Spiels und die Charaktere, dass sie da schon feststanden. Also das liest sich schon sehr konkret, finde ich. Ja, was man da so mit dem Spiel vorhatte, ist dann, glaube ich, eben so im Umfang und der Welt und so, wie groß es dann wirklich ist, mehr als das geworden. Weil es war dann zu dem Zeitpunkt ja noch 6 Jahre in der Entwicklung. Ich glaube, also wenn man es jetzt komplett hochrechnet, sind das locker, glaube ich, 7-8 Jahre, die es jetzt in der Entwicklung war. Ich weiß nicht, ob es da eine offizielle Zahl gibt, aber wenn man jetzt so die Reddit-Posts verfolgt, dann müsste das so ungefähr hinkommen. Ja, darum ging es so mehr oder weniger in dem Gespräch. Aber jetzt möchte ich gerne den Turn machen zu meiner Frage und dieser ganzen AI-Debatte. Weil, wie gesagt, AI-Assets in ClearUpScale gefunden wurden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Ich weiß, dass es um eine Litfaßsäule geht, in der so Plakate waren. Es soll wohl noch irgendwo ein Objekt gefunden gewesen sein, was wohl mit KI erstellt wurde. Beziehungsweise muss man immer noch differenzieren. Es gibt KI und es gibt generative KI. Generative KI sind vielleicht diese ganzen KI-Bilder, die ihr im Netz findet, oder mittlerweile auch viel KI-Videos bei Instagram oder YouTube oder so, die ja mit generativer KI erstellt wurden, weil die kann das, ne? Die kann etwas generieren, deswegen heißt die so, und zwar eben solche vermeintlich künstlerischen Inhalte. Und die geht es, weil die sind auch sehr verpönt und ich muss auch sagen, ich bin da gar kein Fan von, weil ich finde auch bei diesen Videos, man sieht einfach immer, dass es AI ist und dass es meistens auch sehr unnatürlich aussieht. Und gab ja auch zum Beispiel Werbevideos schon von Coca-Cola, wie sie ihren Weihnachtswärmespot mit AI, also mit generativer AI gemacht haben, was finde ich auch einen sehr komischen Look hat, aber I guess why, so es ist halt günstiger, als wenn du wirklich Leute hast, die das Ganze animieren und so. Da wird sich dann, denke ich, zeigen mit der Zeit, hey, wie gut kann das werden? Oder denken sich dann die Leute, nee, das sieht irgendwie ziemlich scheiße aus. Feiere ich nicht so. Springe ich jetzt nicht drauf an. Oder vielleicht auch die Leute, die es jetzt nicht hinterfragen, dass die das gar nicht so anspricht, weil es irgendwie so hingerotzt aussieht. Weil mich das ganze Thema aber schon eine ganze Weile beschäftigt, also wirklich sehr viel beschäftigt. Ich habe auch dazu schon einen Artikel auf Games Finest geschrieben, der sich darum dreht, wie diese ganze AI-Bubble gerade wächst und vielleicht auch wieder Platz, weil es da schon so erste Anzeichen gibt, dass das vielleicht alles so ins Blaue hinein investiert ist. Oder was heißt ins Blaue, aber dass es einfach viel zu groß aufgebauscht wird. Im Gegensatz dazu, was es gerade vor allem bringt oder vielleicht auch in Zukunft bringt. Ja, deswegen dachte ich mir, hey, wie sieht das eigentlich bei Clair Obscur aus? Und zu dem Zeitpunkt war gerade sehr frisch dieses Asset gefunden worden in Clair Obscur, als ich diese Frage gestellt habe, die ich gleich formulieren werde, ohne dass es da jetzt einen großen Backlash gab. Das war eher nur so, hey, es wurde da wurde was gefunden in Clair Obscur. Mehr war es gar nicht. Und es gab diese Larian Studios Aussage, der es hieß, hey, man wird auch in Zukunft mit generativer AI arbeiten, ohne dass aber im fertigen Spiel dann generative AI drin enthalten sein wird. Und zwar habe ich die Frage gestellt, gerade so mit Bezug auf die ganze generative AI-Debatte, inwiefern das Studio generative AI genutzt hat, wie deren Meinung generell dazu ist, also wie es funktioniert hat, auch damit zu arbeiten und wie sie gedenken, in Zukunft generative AI in die Entwicklung ihrer Spiele einfließen zu lassen. Und sie haben daraufhin gesagt, ja, also wir, oder nee, ich schieb noch was vor. Ich lasse das als kleinen Trigger mal ganz kurz hängen, weil vielleicht für den ganzen Kontext noch ein, zwei Sachen wichtig zu erwähnen sind, aber ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Und zwar muss man bedenken, hey, dieses Spiel entstand so 2018 oder 2019 rum, ursprünglich. Und das Spiel wurde dementsprechend auch ohne AI zu dem Zeitpunkt entwickelt, weil ich glaube, so richtig aufkam, oder war das erst mit 2021, 22 oder vielleicht sogar, ja, nee, das kommt schon hin, so 22, glaube ich, dass AI so ein richtiges Thema wurde, wobei generative AI ja sogar noch ein bisschen später als so die ersten großen ChatGPT-Versionen und so. Das heißt, in den Anfangsjahren kann es schon mal nicht mit AI entstanden sein. Also das ist vielleicht auch ganz, 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 ganz wichtig, dass da schon viel gemacht wurde. Ja, aber jetzt komme ich zu dem, was sie gesagt haben. Und zwar, sie waren eben neugierig, weil es war ein großes Trendthema. Vielleicht habt ihr das auch selber auch irgendwie noch so in Erinnerung, wie AI so durch die Decke ist und wow, was kann das und hey, der antwortet ja so und so. Ne? Und sie waren eben sehr neugierig und haben sich gedacht, hey, okay, schauen wir uns mal an, was generative AI so kann und probieren mal ein bisschen rum und experimentieren damit. Und sie haben eben auf allen Ebenen damit herum experimentiert, was das kann. Also wollten das einfach in allen Bereichen einmal ausprobieren und einfach mal Assets erstellen, Texte erstellen, wie das so funktioniert. Weil man hatte keine Erfahrung damit, man hatte keinen Experten im eigenen Team, der sich damit wirklich auskannte. Und deswegen hat man sich gedacht, hey, okay, das scheint ein Tool zu sein, was vielleicht sehr mächtig ist, worüber jetzt gerade auch jeder spricht. Lass uns das mal ausprobieren. Das Fazit war aber, man war nicht zufrieden mit den Ergebnissen von der generativen AI. Und deswegen hat man sich auch dazu entschlossen, diese Sachen wieder komplett aus dem Spiel zu entfernen und dass man Oh, ich kürze jetzt einfach generative AI mit Gen AI ab, weil es so auch die gängige Abkürzung im Netz ist, dass man Gen AI nicht in den täglichen Workflow mit integrieren möchte. Weil er einfach gemerkt hat, also so richtig Mehrwert gibt uns das nicht. Das ist jetzt nicht so das der erhoffte Heilsbringer. Und ja, somit war die Kritik eben vor allem qualitativ an der Gen AI. Es fiel jetzt aber während der Antwort keine moralische Kritik. Und das finde ich auch ganz interessant, weil generative AI natürlich auch so ein bisschen, ja, den moralischen Aspekt bedient, ne? Weil wie kann eine KI lernen, solche Sachen zu erstellen? Das heißt, eine KI wird ja trainiert, das heißt, da werden ganz viele Informationen reingeschmissen, damit die das dann lernt, ne? Also Übungsmaterial hat mehr oder weniger. Und das ist anders als bei einem klassischen Chatbot, der mit Texten bedient wird, wird ja bei generativer AI ja visueller Inhalt reingepackt, also Bilder und Videos. Aber bei beiden gibt es natürlich die Debatte, ja, mit was für Inhalten wird denn da gefüttert? Und gerade bei Bildern und Videos ist vieles eben urheberrechtlich geschützt. Und das heißt, dass die großen KIs, also die großen generativen KIs, eben ja gegen dieses Urheberrecht verstoßen und Inhalte nehmen, die sie sich gar nicht nehmen dürften und die irgendwelche Künstler wirklich in viel Arbeit ja erstellt haben und lizenzieren haben lassen, weil es eben deren Werke sind, wurden eben dafür missbraucht, um die KI besser zu machen. Und deswegen findet man ja häufig auch zum Beispiel Leute, die so diesen Ghibli-Art-Style von Prinzessin Mononoke kopiert haben, eben mit der AI, weil das ja relativ easy geht, und haben dann irgendwie Profilbilder oder sonst welche Bilder damit dann erstellt, was für solche Zwecke sicherlich jetzt noch relativ egal ist, aber wenn es dann vor allem um kommerzielle Dinge geht, wie es eben ja auch KI dann eben am Ende ist für viele, gerade bei der Spielerstellung, ist das ein Thema, ne? Weil es, glaube ich, nicht so cool ist, wenn man Werke von anderen Cloud in Anführungsstrichen, um damit das eigene Produkt besser zu machen. Und nichts anderes passiert ja im Prinzip bei Gen AI. Ja, und damit geht ja auch jetzt ein bisschen einher mit der Antwort, zu sagen, ja, sie haben damit herumexperimentiert, haben aber gesagt, okay, wir entfernen jetzt aber wieder alles, weil wir damit nicht zufrieden sind. Also, es gibt jetzt gerade in Bezug auf diesen Indie Game Award zwei Sachen, die mich da auch ein bisschen beschäftigen, weil zum einen haben sie bei den Indie Game Awards gelogen, weil das Spiel, also weil ein Spiel, welches dort ja gewinnen kann oder nominiert sein kann, darf nicht mit AI erstellt sein. So, Clair Obscur wurde jetzt ja per se nicht mit Gen AI erstellt, sodass auch Gen AI Inhalte im Spiel sind. Also ja, da wurden noch ein paar Assets gefunden, die hat man vergessen zu entfernen und das wurde auch sofort korrigiert. Ich meine, die hat man sofort entfernt und ja, durch menschliche Inhalte ersetzt. Also den Vorwurf kann man jetzt, glaube ich, nicht machen, weil sonst wäre einfach viel, viel mehr Gen AI Inhalt drin gewesen. Aber um auch da vielleicht mal die Indie Game Awards zu zitieren, Games developed using generative AI are strictly ineligible for nomination. Also das heißt, Spiele, die generative AI nutzt oder während der Entwicklung generative AI genutzt haben, sind strikt ausgeschlossen von der Nominierung. So, jetzt haben wir aber den Fall, dass sie hier aus, oder das ist meine Vermutung, dass sie aus Neugier eben hier rumexperimentiert haben, auch unter Berichtigung des Zeitpunkts. Das war damals im Hype und damals hat sich die große Menge noch nicht irgendwelche Gedanken über AI gemacht, sondern man hat einfach damit herumexperimentiert, weil, oh, ist ja cool, ist ja neu, ist ja gerade irgendwie Thema. Und dass man eben da eine gewisse Blauäugigkeit hatte oder soll ich mal jetzt, ne, sich nicht Gedanken gemacht hat um Moral, Ethik oder dass man vielleicht mal dann nicht bei irgendwelchen Indie-Game Awards nominiert sein darf, sondern dass man eben die Intention hatte, ja, einfach so ein bisschen damit herumzuspielen. Und dass man eben gesagt hat, hey, weil um das Spiel zu nominieren, hat man ja gesagt, nee, wir haben keine Gen AI benutzt. Und ich glaube, sie sehen das selber so, dass sie das auch gar nicht benutzt haben, weil es ja nur ein Experiment war, weil sie nicht ja jetzt wirklich die Absicht hatten, zum Beispiel ja Leute damit zu ersetzen oder zu feuern zugunsten von AI, weil man hat ja rumexperimentiert, hat gemerkt, okay, ist nichts für uns. Wir wollen damit nicht arbeiten, dass sie sich auch, also dass sie zu dem Zeitpunkt der Einreichung bei den Indie Game Awards wirklich gesagt haben, ja, wir haben damit eigentlich auch nichts zu tun. Und die Indie Game Awards haben das eben anders gesehen und haben gesagt, hey, man darf während der ganzen Entwicklungszeit auch nicht damit, also man darf es einfach nicht benutzt haben, in welchem Zweck auch immer. Und es kann natürlich sein, dass das einfach so eine andere Interpretation ist von dem, wie man da gearbeitet hat. Die andere wäre natürlich, dass sie gelogen haben, um ja, dort nominiert zu sein und dort eventuell auch einen Award abgreifen zu können. Was davon stimmt? Vielleicht werden wir es nie erfahren, aber das sind die beiden Szenarien, ne? Eben, dass man es anders interpretiert hat, weil man sagt, hey, wir haben nur experimentiert, oder dass man sagt, nee, die wussten schon genau, dass sie das auch, also dass die Indie Game Awards das auch so meinen, dass es nicht nur im fertigen Spiel eine Rolle haben soll, sondern dass man das irgendwann mal auch benutzt hat während der Entwicklung. Ja, insofern, das steht jetzt so ein bisschen gegenüber. Was mich in der ganzen Debatte erstmal so ein bisschen happy macht, ist, dass die qualitative oder dass die Qualität der Gen AI anscheinend wirklich nicht so gut ist und dass das auch nicht so richtig in den Workflow passt, weil das gibt mir sehr viel Hoffnung, dass das auch bei anderen Studios nicht der Fall ist und man da sehr schnell von abkommt. Ist natürlich die Frage, wie die großen Publisher das sehen, die sich ständig auf AI einen runterholen. Ganz vorne ja auch aktuell Microsoft zum Beispiel. Ich finde auch die Intention bei Sandfall ist jetzt nicht so wirklich kritisierenswürdig, weil dass man zu dem Zeitpunkt AI ausprobiert, ist, also das haben wir, glaube ich, alle gemacht. Und ich glaube, wir waren uns der Konsequenzen auch überhaupt nicht bewusst, was das mal so mit sich zieht und auch dieser moralische Aspekt war da einfach noch kein Thema. Also das will ich denen jetzt nicht so wirklich vorhalten. Dass man jetzt im Nachgang nicht diese Moral kritisiert, das gut, das ist was anderes, weil das kam jetzt wirklich nicht einmal während des Interviews auf. Und das finde ich wirklich ein bisschen schwierig, wenn man sich darüber nicht Gedanken macht, gerade wenn man so ein kleines Studio ist und die eigene Kunst so hoch hält. Es gibt mir aber auch ein bisschen Hoffnung, dass ja Gen AI in zukünftigen Spielen wirklich auch jetzt nicht so die große Rolle spielt. Vorausgesetzt, dass es nicht besser wird. Also, dass sich die Qualität nicht verbessert. Und ja, sie haben aber auch betont in einem Interview, sie werden Gen AI in zukünftigen Spielen auch nicht reinpacken, weil sie wollen auf handcrafted Sachen setzen, also Sachen, die sie selber entworfen haben. Aber auch, weil ihnen das genau das auch Spaß macht. Also das hatte der Art Director auch hervorgehoben. Das ist halt der Kram, den machen die halt gerne. Das ist jetzt nichts, wo die irgendwie eine Abkürzung suchen. Das macht denen halt Spaß bei der Entwicklung. Deswegen werden die das auch nicht einsetzen während der Entwicklung und werden auch sowas nicht im nächsten Spiel irgendwie drin haben. Und das finde ich ist schon mal nicht ganz unwichtig und erstmal schön zu hören. Ich meine, während der ganzen Sache, ich bin selbst auch Gen-AI-Kritiker. Ich finde es moralisch mit diesem Klau von Daten zur Fütterung der AI schwierig. Ich finde, da ist qualitativ super viel Slop dabei, super viel billig produzierter Kram. Und meistens findet das ja auch so auf Corporate-Ebene statt. Hey, wir wollen Leute feuern, damit wir KI einsetzen können, weil das ist ja billiger am Ende. Die Qualität ist zwar dann am Ende schlechter, aber hey, die Leute kaufen das dann schon ab und wir können noch mehr Gewinn maximieren. So, das ist ja so das Hauptding. Und deswegen fahren die Unternehmen ja gerade so auf KI ab, damit man Gewinn maximieren kann. Und der größte Faktor sind immer Personalkosten. Und die will ein Unternehmen ja möglichst immer einsparen. Und jetzt hat man endlich die KI, mit der man das ja eventuell machen kann oder auch in vielen Fällen schon macht. Und deswegen sehe ich generative AI immer extrem kritisch. Jetzt gerade steht man da so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich Claire Obscure natürlich auch super liebe und deswegen versuche ich irgendwie trotzdem den richtigen Mittelweg zu finden zwischen, hey, das Spiel ist trotzdem geil, ich liebe es, aber der Einsatz von generativer AI ist schon etwas schwierig, aber ich finde, dass man das einfach auch generell differenziert betrachten muss, also wie generative AI eingesetzt wird. Also, ne, was wurde denn oder was wird mit generativer AI gemacht? Also sind es Assets oder Texte oder Figuren? was für Assets, was für Texte, was für oder Welten, wie wurde das gemacht? Hat man da einfach einen Prompt in eine KI geballert oder wurde damit herumexperimentiert oder wurden Prozesse optimiert? Oder was war die Intention? Hat man nach Inspiration gesucht? Wollte man Look testen oder so? Also ich finde, bei dieser ganzen generativen AI-Debatte muss man diese Sachen auch berücksichtigen. Weil zum Beispiel habe ich die Absicht, eben Gewinnmaximierung zu machen und direkt KI-Assets in mein Spiel zu kloppen. Dann finde ich, ist das immer noch was anderes, als wenn man generative AI nutzt, um zu gucken, hey, ich habe jetzt hier vielleicht irgendwie so eine Art Prototyp und ich möchte gucken, ob ein gewisser Style von Assets in dieses Spiel passt. So, und statt das einmal komplett dafür zu entwickeln, dass ich dann gucke, dass ich mit generativer AI sowas erzeuge, um zu schauen, oh, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das eher nicht? Und ne, also solche verschiedenen Anwendungszwecke sind für mich nochmal was sehr anderes. Und letzteres finde ich nämlich dann auch wieder okay, dass man sagt, ne, bevor wir da jetzt irgendwie sehr viel Zeit und Geld investieren, weil Geld ist ja dann auch nicht unendlich dabei, gerade bei Indie-Studios, dass wir einfach gucken, hey, wie würde das aussehen und lohnt sich das dann auch, das so zu entwickeln. Und dass man es dann eben von Hand auf selber macht. Oder dass man mit ja, KI irgendwelche Prozesse optimiert oder vielleicht auch Arbeiten irgendwie optimieren kann, die vielleicht sein müssen, aber keinen Spaß machen. Und dass man sich eher auf die Sachen konzentrieren kann, die Spaß machen und die man auch gerne macht. Und ne, das ist die große Unterscheidung, die ich da auch eben habe. Und deswegen, finde ich, sollten wir die Debatte auch nicht so führen, dass wir sofort sagen, oh, wenn irgendwo Gender AI auftaucht, sofort mit einem Knüppel drauf hauen, so wie das jetzt auch bei Sandfall passiert ist, sondern dass wir uns erstmal anschauen müssen, okay, wie wurde das denn eigentlich benutzt? Und unter Berücksichtigung des Zeitpunktes und was sie gemacht haben, finde ich, ist die Kritik da gerade viel zu hart. Also wie gesagt, wenn man die für etwas kritisieren kann, dann ist es, dass sie sehr unkritisch aus moralischer Sicht damit umgehen und nicht, dass sie damit herumexperimentiert haben. Ich meine, gut, ne, ihnen hat das jetzt qualitativ nicht gefallen. Wir wissen jetzt nicht, wie, wenn es ihnen gefallen hätte, ob die dann gesagt hätten, oh gut, dann können wir uns den einen oder anderen Art Director sparen oder so, ne? Insofern, das ist jetzt auch ein bisschen, den Goodwill appelliert, dass sie da vielleicht nur das Gute gesehen haben und gar keine bösen Absichten dann gehabt hätten, falls es gut gewesen wäre mit der AI. Aber gut, das ist jetzt rein spekuliert. Nur ich habe eben auf Social Media gesehen, dass diese AI-Debatten gerade im Clair Obscur sehr, sehr entweder oder sind und dass man da nicht so ein bisschen das Grau sieht. Weil wie gesagt, ich bin auch großer Kritiker von Gen AI, gerade wenn es so um Gewinnmaximierung geht. Leute zu kündigen, um Manager noch mehr, was weiß ich, Geld zu geben oder um Aktionäre happy zu machen, dass die Ausschüttungen noch krasser sind. Dafür ist es nicht gedacht. Aber wenn es irgendwie hilft, den Leuten, die Spiele entwickeln, noch bessere Spiele zu machen und wenn dadurch niemand zu Schaden kommt, dann finde ich es okay. Und ich finde es vor allem dann okay, wenn man auch vielleicht generative AI benutzt, die nicht mit urheberrechtlich geschütztes Material gefüttert wurde. Weil es gibt ja zum Beispiel auch welche, die wurden mit lizenzfreien Stock-Images oder Bildern oder Videos gefüttert. Und da ist die Lage ja nochmal komplett anders, weil da wurden keine Lizenzen verletzt, um die KI zu trainieren. Gut, die sind natürlich auch dann wahrscheinlich nicht so gut, weil die eben viel weniger Material haben und Stock-Images. Hat jeder schon mal gesehen, das sieht auch alles sehr, sehr per se schon irgendwie ein bisschen billo aus. Aber grundsätzlich, wenn man sich da dann bedient hat, finde ich, ist es auch noch mal so ein bisschen was anderes. Deswegen ist mein Appell, das ganze Thema so ein bisschen differenziert zu betrachten und dass auch, wenn man in Zukunft irgendwie mitbekommt, hey, das und das Studio, das hat generative AI benutzt, vielleicht erstmal zu schauen oder sich zu informieren, was haben die denn da überhaupt gemacht? Also was wurde gefunden? Was haben die damit gemacht? Wie haben die das während der Entwicklung benutzt? Wurde damit auch herumexperimentiert? War es eine Intention, das Spiel damit auch zu entwickeln? Weil heute haben die Devs schon auch viele Möglichkeiten mit der Engine oder dass es irgendwelche Datenbanken gibt. Also gibt es teilweise riesige Datenbanken, wo auch kostenlose Assets sind, an Sounds, an Schreien von Figuren oder, ne, oder Bewegungsmustern, die man sich dort importieren kann oder eben kaufen kann. Und das Erstellen per generativer KI, also es gab Zeiten, da hätten sich das Devs sogar mehr gewünscht als heute. Also die Möglichkeiten sind heute schon, glaube ich, sehr, 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 sehr krass. Und deswegen so offensichtliche Sachen dann mit KI zu machen, ist auch ein bisschen lame dann. Ne? Deswegen, das muss man, wie gesagt, ja, sehr, sehr kritisch betrachten. Und vor allem, was ich gesagt habe, ne, ich hatte ja mal einen Artikel für Games Finance geschrieben, wo ich so ein bisschen generell auch auf das Thema KI und Bubble platz, die vielleicht, also das ganze Thema, es befasst mich und ich werde das auch weiter beobachten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Thema generative AI weiterentwickelt. Ich hoffe sehr, dass weitere Studios sehen, hey, so viel bringt das eigentlich gar nicht. Und dass generative AI gerade so viel zu gehypt ist und viel zu groß gemacht wird, als was es eigentlich ist. Und dass viele Unternehmen eine eigentlich viel zu hohe Erwartungshaltung hatten und es auch wieder zurückfahren werden. Die Konsequenz ist ja auf vielen Ebenen, dass Leute schon gekündigt wurden zugunsten von AI, weil man sich da wirklich keine Ahnung was erhofft. Und dass das vielleicht eines Tages platzt, ne, weil das brauche es nicht. Und beziehungsweise, ne, wenn es clever integriert wurde, dass es Prozesse optimieren kann, dass es Entwicklung optimieren kann, ohne dass Leute gekündigt werden und dass trotzdem Leute auch wieder weiter eingestellt werden. Und in der ganzen Debatte ist eben auch wichtig, wie bewerten wir das selber? Also wie gehen wir in der öffentlichen Debatte damit um? Oder eben auch so Awardshows, dass wir uns die Frage stellen, wie viel AI ist eigentlich okay? Was ist okay, das neue Normal zu sein? Also gar keine generative AI oder ein bisschen oder wird das so oder so kommen, dass die Spiele voll mit KI-Inhalten sein werden und wir werden uns dann gar nicht mehr, so wie wir auch versagt haben, darin Mikrotransaktionen oder übermäßig viele DLCs zu boykottieren, weil, ich meine, klar wurde viel kritisiert, aber am Ende siegt halt das Portemonnaie, ne? Also wir sehen so viele große Spiele, die Mikrotransaktionen haben. Irgendwelche Skins oder Boxen, Packs, die man sich kaufen kann. Und also gerade so EA, die beziehen ja hauptsächlich ihre Einnahmen dadurch. Also das heißt, wir haben nicht gewonnen in diesem Fall, wir haben verloren, weil viele Leute sehr viel Geld dafür ausgeben. Und die Frage ist halt, wenn ein Spiel mal kommt, was voll mit AI entwickelt wurde und das geht voll durch die Decke, sagen wir dann, nee? Oder sagen sich viele, oh, will ich spielen, ist cool. Ist da Billo, aber ist gerade ein Hype und ich möchte dabei sein. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir sehr viel darüber debattieren, wie, was an Gen AI okay ist, was nicht okay ist. Und wie wir damit umgehen wollen. Wie wir vielleicht auch uns vorstellen wollen, wie unsere Spiele am Ende damit auch entwickelt werden. Und Claire Obscure ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich finde, das Rumexperimentieren ist okay, gerade angesichts der Zeit. Ne? Sie hatten jetzt keine wirkliche Intention, würde ich mal behaupten. Es war okay, wir gucken mal, was es kann. Und deswegen finde ich, sollten wir jetzt nicht Sandfall unbedingt so öffentlich an Pranger stellen. Klar, es ist jetzt irgendwie auch den Zeitpunkt und der Größe von Claire Obscure geschuldigt. Dass das jetzt so mit denen so getrieben wird. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen auch Licht ins Dunkel bringen konnte mit meiner Frage, weil es war jetzt natürlich ein Privileg, auch diese Frage stellen zu können. Ich hätte gerne noch mehr Fragen gestellt, aber für mehr hat die Zeit leider nicht gereicht, weil eben auch mehrere Creator auch in diesem Call mit drin waren. Insofern fand ich, war das schon ein Privileg und ich hoffe, dieser Einblick hilft auch, dass sich das so ein bisschen verbreitet und dass wir ein bisschen differenzierter auf Claire Obscure schauen und wie sie eben Gen AI zu dem Zeitpunkt benutzt haben und warum jetzt noch ein, zwei, drei, keine Ahnung, Assets da gefunden wurden, die man eben vergessen hatte in der Zeit auch wieder rauszupacken, nachdem man gemerkt hat, hey, es ist nicht so unser Ding. Ja, das Thema wird uns begleiten. Das wird wahrscheinlich nicht weniger werden, sondern eher mehr, weil wir ja gerade auch hören, dass an vielen Fronten das bereits eingesetzt wird, wo wir es vielleicht auch noch gar nicht wissen, inwiefern das eingesetzt wird. Und deswegen finde ich es wichtig, da die Augen offen zu halten, zu debattieren, konstruktiv zu sein, aber eben den Einsatz auch da zu kritisieren, wo er eben nicht okay ist. Und da werden uns wahrscheinlich auch noch in Zukunft viele Beispiele begleiten, aber auch die Award-Shows müssen sich auch eben Gedanken machen. Wollen wir sagen, hey, interessiert uns nicht, jedes Spiel kann teilnehmen, oder Hardliner sein, sagen, nein, du darfst nicht mal ChatGPT während der Entwicklung einmal offen gehabt haben. Oder dass man sagt, es dürfen im fertigen Spiel keine Inhalte enthalten sein, die mit generativer AI gemacht wurden. Das sind jetzt viele Szenarien und ich glaube auch, dass die Debatten gerade geführt werden bei den Awardshows, weil es ist nicht ganz unwichtig. Das sind nicht einfach nur Awards, weil wir sehen jetzt zum Beispiel bei Clair Obscur, nachdem die Game of the Year gewonnen hatten bei den Game Awards, gingen die Verkäufe nochmal richtig durch die Decke. Und das war auch schon bei Astrobot so und das war auch bei Baldur's Gate so, als die in den vorigen Jahren gewonnen haben. Das sind große, große Faktoren, weil du bist dann Thema Nummer 1 für ein paar Tage, weil du in den Medien kursierst und weil Leute darüber reden. Und dann kaufen manche aus Neugier, manche, weil nochmal dieser Hype auflebt. Das ist wichtig, dass die Awardshows sich darüber Gedanken machen, wie wir mit dem Thema generative AI umgehen wollen. Und insofern, ja, jetzt ist ja wieder ein Jahr Zeit, bis die ganzen Awards wieder verliehen werden. Es ist genug Zeit, sich da Gedanken zu machen. Und ich glaube auch, dass in den nächsten 12 Monaten so viel zu dem Thema noch passieren wird. Und ihr könnt alle, ja, ich sag mal, einen Beitrag leisten, indem ihr ausmacht, wie die Debatten darum geführt werden sollen. Wie gesagt, ich kann nur appellieren, betrachtet es differenziert, was wurde gemacht, wie wurde es gemacht, mit welcher Intention wurde es gemacht und in welchem Umfang wurden vielleicht auch Dinge gemacht. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ja, das war so der Ausflug rund um die Clair Obscur-Debatte in Bezug auf meine Frage, größtenteils zu meiner Befriedigung beantwortet wurde, aber eben nicht in Bezug auf, wie kritisch sehen wir selber eigentlich Gen AI, das hat man nicht erwähnt. Der Call, ja, ging wie gesagt eine Stunde. Ich glaube, ich habe auch schon so alles erwähnt, was die anderen Creator so mehr oder weniger gefragt haben und wie auf meine Frage geantwortet wurde. Ich denke mal, die werden jetzt gut zu tun haben, deswegen bin ich froh, dass der Call zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat, weil die haben jetzt, glaube ich, gerade sehr viel damit zu tun, irgendwie Wogen zu glätten, auch öffentlich. Da will ich jetzt nicht in deren Haut stecken. Aber gut, man muss trotzdem Konsequenzen tragen, ne? Wenn man eben generative AI benutzt, auch wenn sie sich, und das vermute ich mal, sich dessen nicht bewusst waren, der Zeit geschuldet. Ja, das war eine Folge Radio Respawn. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr irgendwie was daraus mitnehmen konntet, auch wenn ich, glaube ich, viel von A nach B und C gesprungen bin, weil es jetzt doch irgendwie ein sehr komplexes Thema war, was sich mit einem Interview verbunden hat, was ich gar nicht mit der Intention daraus angegangen bin, wie gerade die öffentlichen Debatten rund um das Spiel stattfinden. Das kam jetzt irgendwie so alles zusammen und ich hoffe, dass ihr mir da trotzdem folgen konntet, aber ich werde in Zukunft jetzt, denke ich, hoffentlich mehr podcasten können, einfach weil es ein Solo-Podcast ist und weil ich mich jetzt einfach mal hinsetzen kann und dann auch Themen besprechen kann, die mich gerade oder die Gaming-Welt gerade beschäftigen. Und ich habe mir jetzt nur so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und keinen roten Faden gemacht. Ich denke mal, das werde ich bei den nächsten Folgen auch machen. Beziehungsweise da wird es, denke ich, auch einfacher sein, wenn ich einfach über so ein paar News spreche, die zusammengefasst stattfinden oder Eindrücke zu Spielen, die neu rausgekommen sind oder vielleicht alte Spiele, die ich zum ersten Mal reinschaue oder so. Das werde ich, denke ich, auch mal machen. Insofern, ja, seid gerne dabei auf eine Reise, in der jetzt mehr Podcasts stattfinden unter dem Namen Ready Respawn. Es wird sicherlich nochmal den ein oder anderen Podcast geben, wo ich auch mal Gäste dabei haben werde. Vielleicht unter dem Thema dann doch wieder Chris und Co. Mal gucken, das weiß ich noch nicht. Ich habe auch keinen regelmäßigen Zeitraum, in dem ich jetzt die Podcasts veröffentlichen werde. Ich glaube, das würde ich auch nicht hinkriegen, das Versprechen zu halten, weil dafür habe ich eben auch noch meinen Hauptjob und es ist schwierig, so alles so super getimed unterzukriegen. Deswegen gerne da den Podcast abonnieren, wo ihr gerade Podcasts hört. Und dann bekommt ihr das auch definitiv mit. Ansonsten muss ich mal gucken, werde ich das vielleicht auch auf sonstigen Socials ein bisschen präsenter machen, wo ich auch eh schon unterwegs bin. Sprich Instagram, Discord, Twitch, dass man das dort nicht verpasst, wenn ich hier etwas droppe. So, Aufnahme ist gerade am tatsächlich 24.12. vormittags. Insofern, falls ihr das Ding hier schon sehr, sehr zeitig hört, wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, in diesem Jahr wird kein Podcast mehr erscheinen oder vielleicht noch kurz vor Jahresende, wo ich dann auch nochmal über meine Spiele spreche, die ich in diesem Jahr gespielt habe. Vielleicht so eine GOTY-Liste, vielleicht einfach nur so eine Zusammenfassung, was ich so gespielt habe, was meine Highlights waren oder Lowlights, Enttäuschungen. Das weiß ich noch nicht, aber ihr werdet es hören. In dem Sinne, macht's gut, bleibt vor allem gesund und frohe Weihnachten.